Ja, das war die nächste Folie. Das ist, glaube ich, von der PowerPoint aus dem Gottesdienst. Und ich habe jetzt auch noch eine PowerPoint. Das ist so unsere Wege, die wir hier so gehen. Und da ist so einer der Weg, auf den Jesus uns gestellt hat: Schritte einüben. Ich sage jetzt mal so: Wenn ich einen Predigtplan mache und mir Gedanken mache, dann suche ich nach Überschriften. Und ich habe überlegt: Ja, jetzt. Wir sind ja sehr schnell dabei, uns zu sagen, sag mir genau, was ich jetzt tun soll, bitte. Gerade in bestimmten Situationen, wenn es problematisch wird, dann sag mir, bitte gib mir die Lösung. Eins, zwei, drei, fertig. Problem gelöst, alles wieder gut. Und das ist jetzt eigentlich so nicht. Wir gucken jetzt gleich nochmal rein, wir gehen mal in die nächste Folie. Also, wohin führen uns unsere Schritte? Diese Schritte. Also Tabea hat vorhin so ein bisschen gesagt, sie hat ein Projekt und sie hat gesagt, ich bin begeistert und ich will Teil dieses Projektes sein. Und Jesus sagt, ich bin der Herr. Liebst du mich? Bist du begeistert von mir? Möchtest du ein Teil von mir sein? Das ist seine Frage. Möchtest du mir ähnlich werden? Wer jemanden liebt, wird jemanden ähnlich. Also wenn du jemanden liebst und ihm nicht ähnlich wirst, ist irgendwie komisch. Da hast du dir irgendwie vielleicht was vorgemacht. Du musst dich da schon anpassen. Da muss schon was passieren. Sonst wird es schwierig. Und so kommt Jesus und sagt, und jetzt geht es ja gar nicht um so ein schnelles Projekt, also, Entschuldigung, ein ganzes Jahr ist, das ist mehr als ein schnelles Projekt, ne? Das ist schon ein großes Projekt. Aber bei Jesus geht es mehr um unser Leben und die Schritte, die wir in diesem Leben gehen. Gucken wir mal weiter. Also, das war. Ich erinnere noch mal ganz kurz zurück, Jesus, wie wir Jesus ähnlicher werden. In diesem Buch von John Mark Comer, das so ein bisschen Teil dieser Predigtreihe ist und im Hintergrund steht, aber nicht immer so voll fett, aber doch zum Teil, da hat er so drei Ziele beschrieben. Das eine, mit Jesus zusammen sein, da hatten wir drüber geredet. Das zweite war, Jesus ähnlicher werden. Und dann kommt's, handeln wie Jesus. Naja, das klingt schon ein bisschen praktischer, ne? Schritte, das ist bei uns immer so verbunden mit jetzt Praxis. Jetzt sag mir genau, was mache ich jetzt? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und wir sind eigentlich noch bei diesem Jesus ähnlicher werden. Also irgendwie von ihm verändert werden, gestaltet werden. Und dann kommt Handeln wie Jesus, wie ich sagte, und John Mark Comer bildet ein paar Lebensregeln. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich muss ein paar Vorüberlegungen loswerden. Es geht halt um dieses, wir hatten in der letzten Predigt von etwas gesprochen. Das ist ein bisschen schnell gerade im Moment. Lass mal stehen lassen. Da ging es darum, dass wir schon, wenn wir zu Jesus kommen, geprägt sind. Das sind tiefe Prägungen. Und die passen gar nicht irgendwie zu Jesus. Und jetzt geht es um diesen Jesus ähnlicher werden. Er prägt mich um. Er gestaltet in mein Leben rein. Man könnte das auch unter das Thema Heilung fassen. Jesus heilt etwas, was in meinem Leben ziemlich verbogen ist. Der heilt das. Und darum geht es auch ein ganzes Stück, sich umprägen lassen. Und dann läuft dann nicht alles besser. Wir haben vorhin das kleine Kind gesehen. Oder automatisch. Man muss es lernen. Wir gehen auf einen Ausbildungsweg. Und wir hatten in der letzten Predigt so ein bisschen aus dem Epheserbrief, wo Paulus eine Gemeinde schreibt und sagt, legt das Alte ab, Kleider ablegen. Legt die neuen Kleider an, die euch Gott gibt. Legt diese alten Dinge ab, die dein Leben so tief prägen und immer wieder behindern. Leg sie ab und nimm das Neue auf, was Jesus an deinem Leben machen will. So, jetzt gehen wir weiter. Und jetzt habe ich gedacht, Schritte. Also nochmal ein Gedanke. Wie gehen wir mit Schritten um? Was fällt uns da ein, wenn wir Schritte hören? Erste. Ein Backrezept zum Beispiel. Also, wer jetzt einen Kuchen backen will und nicht weiß genau, wie mache ich das, bitte gib mir eine Lösung, der nimmt ein Rezeptbuch und da steht da alles drin, die Zutaten, da steht drin und welche Mengen er nimmt und wann er das wie, mit was verrührt und was weiß ich und wie es im Ofen reinkommt. So. Das wäre so eine Idee von Schritten. Ein Rezept, ich möchte ein Rezept. Hatte ich vorhin schon erwähnt. Zweite. IKEA. Einen Schrank aufstellen. Bauanleitung. Erstens, zweitens, drittens. Diese Teile sind da ein Schema. Da wird sozusagen schematisch gezeichnet, so sieht der Schrank aus und so kannst du das machen, dass der Schrank dann nachher auch bei dir so aussieht oder noch besser aussieht. So, Schema. Auch da braucht es Schritte. Erstens, zweitens, drittens. Noch eins. Tanzen. Ja? Tanzen und Schritte. Herrschaftszeiten, da musst du Schritte lernen, Bewegungen, wann kommen die, wie kommen die und was weiß ich, in welchem Takt kommen die und so fort. Ja? Das sind so meine Vorstellungen von Schritten und ich denke, irgendwie geht es bei Jesus doch noch mal ein bisschen in die andere Richtung. Man könnte fragen, ist das so? Also Jesus gibt mir ein Rezept, Jesus gibt mir ein Schema oder wie? Oder Jesus, also beim Tanz fiel mir noch ein, also die Leute, die tanzen, ich habe das nie gelernt, also tut mir leid. Ich habe das schon mehrfach mal versucht, aber. Und die Leute, die tanzen, die sagen, du musst das so aus deinem Gefühl machen, nicht Kopf, so aus dem Gefühl muss das kommen. Herrschaftszeiten, habe ich ihm gedacht. Habe ich nicht. Okay, also nächstes, Folie. Und jetzt Schritte einüben, also Jesus ähnlicher werden, das ist der Punkt, Ausgangspunkt, Zielpunkt, Jesus ähnlicher werden. So, irgendwo bin ich da, ich weiß nicht, wo ich bin. Bin ich da ganz da hinten? Ah, nee, ich glaube noch nicht, mehr hier vorne vielleicht. So, Schritte einüben, aber die Sache ist, dann haben wir so eine Vorstellung, dass Jesus da mit uns so eine Linie geht und das, so, das zieht sich so durch, aber so ist das Leben irgendwie vielleicht auch nicht. Also, wir machen mal bitte weiter. Ich denke, es gibt nicht das Rezept. 1, 2, 3, mach den Schritt, fertig. Und es gibt auch nicht die nächste, das Schema und das nächste. Und es gibt auch nicht eine Frage, ja, was weiß ich. Ich bin halt so auf so einem Gefühl, so einem Trip so mit Jesus. So, das ist nicht Gottes Weg mit mir in dieser Welt. Das sind meine Gedanken dazu und ich gehe jetzt mal, nehme euch mal ein nächstes Beispiel hinein. Da sieht das etwas anders aus. Also der Ausgangspunkt ist ein Beruf und Gott beginnt mit mir was. Gott beruft mich. Gott sagt, komm her mit mir, folg mir nach. Und der Zielpunkt ist eine Verheißung. Und in der Verheißung heißt es, du bist ganz bei mir und du bist ganz von mir geprägt, bestimmt. Das ist ein Zielpunkt. Letztendlich sage ich mal, ist es natürlich der Himmel, aber hier geht es auch auf einen Zielpunkt, der auf diesem Lebensweg ist. Und mein Lebensweg dazwischen, der sieht ganz schön wirr aus. Man sieht es leider nicht so ganz gut. Das ist so ein bisschen, manchmal gibt es auch Schleifen und zurück und keine Ahnung. Irgendwo bin ich dann da. Und jetzt habe ich da oben was reingeschrieben. Es geht um das Schritte, nicht nur um irgendwelche Schritte, es geht ums Einüben. Und die Engländer, die sagen ja, wenn jemand was einübt, wenn jemand was auswendig lernt, was ja eigentlich inwendig wäre, dann ist es doing by heart oder learning by heart. Ich lerne das, dass es mein Herz erfüllt. Und ich denke, darum geht es so ein bisschen. Und ich würde mal sagen, wenn ich das mal als ein Modell nehme, Gott führt. Gott hat schon immer so geführt. Dann könnten wir sagen, Gott erwählt ein Volk, Israel, und gibt ihnen eine Verheißung, eine Zukunft, ein Land. Und sagt so, und jetzt geht ihr mal los mit mir diese Schritte. Und jetzt möchte ich mal das nächste bitten. Und dann sagt Gott, ich habe da nicht hier so Schritt 1, 2, 3 und genauso müsst ihr gehen, sondern da ist irgendwo so ein Stück weit, da sind viele Möglichkeiten, auch manchmal Auswege drin, wo Gott wieder zurückruft. Und jetzt kommt das nächste. Also er gibt so einen Rahmen und das ist Gottes Bund und sein Gebot. So hat Gott sein Volk geführt. Er gibt dann einen sehr guten Orientierungsrahmen, sehr guten, klaren Rahmen. Aber da drin kann auch vieles ein bisschen zickzack gehen manchmal. Deswegen bleibt Gottes Rahmen irgendwie. Manchmal geht es vielleicht sogar über den Rahmen raus, aber der sagt, nee, hier, ich gehe da drin mit dir. So, das denke ich. Und das ist das Alte Testament. Und natürlich denken wir, ja, Gebot ist starr, aber ich denke, das Gebot hat auch was Heilvolles. Jetzt gehen wir mal weiter. Im Alten Testament bleibt da nicht stehen. Das sagt nicht, ich gebe euch jetzt eine Liste von Regeln, die ihr abarbeiten müsst. Hat Gott nie gesagt. Gott hat am Anfang schon gesagt, ich bin ein Gott und du sollst mich lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt. Da fängt es an. Vom Herz. By heart. Folgen kannst du nur, Schritte gehen kannst du nur by heart. Wenn du sagst, ich Zeig mir eine Lösung, ich will mal schnell Schritte tun und dann ist mein Leben wieder gut. Vergiss es. Das funktioniert nicht. Du kommst nicht weiter. Es muss in dein Herz rein. Und Gott sagt dir dann, und das finde ich das Spannende im Alten Testament, das darfst du noch einen Schritt machen, der sagt nämlich, mein Gebot schreibe ich in dein Herz. Und das ist der neue Mensch. Das ist durch Jesus, was durch Jesus passiert. Jesus kommt in deine Wesenshaftigkeit deines Lebens rein und prägt dich. Er prägt dich. Er prägt dich. Lass es zu. Geh diesen Weg. Das ist schon im Alten Testament schon ganz viel so gezeichnet. Und darum geht es, diese Schritte einüben. Lass es zu, dass in deinem Herzen was geschieht. Hör auf zu fragen, Rezept, gib mir ein Schema, oder ich will einfach nur ein schönes Gefühl haben und dann ist die Sache okay. Oder es läuft so wie von selbst. Sondern hier passiert was. Das ist meine Vorüberlegung, dürfen wir weitergehen. So, nächste Folie wäre. Also, die Praxis des Glaubens, das ist umprägen lassen. Das ist verändern lassen. Gott schreibt auf mein Herz. Das heißt neue Wege und darum geht es jetzt. Und jetzt habe ich mit euch so einen Doppelschritt vor und das ist jetzt die nächste Folie. Das erste, Schritte einüben, eine Referenz. Was ist eine Referenz? Also die Tabea brauchte eine Referenz, als sie nach Diopsi Sojana oder so ähnlich, ja. Also ich merke es mir immer noch nicht, Dipsi, Dips, irgendwie, Dippe, das wollte. Diospi, Sojana, gut, gehen wollte. Die braucht eine Referenz. Was ist eine Referenz? Das ist eine Empfehlung. Eine Empfehlung, ihr kennt immer, ihr geht ins Restaurant, Empfehlung des Hauses. Da steht da irgendwie so ein Gericht, meistens ist es ein ziemlich teures, so Empfehlung des Hauses, aber Qualität halt, ne, sag ich mal, und wirklich gut halt. Denkt man doch oder hofft man doch oder meint man doch. Eine Empfehlung ist ja erstmal, du kannst es wählen, aber eine Empfehlung ist auch, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Mach das. Wähl das. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem. Wir kommen jetzt gleich zu diesem Predigttext. Und ich würde jetzt mal sagen, in diesem Predigttext sehe ich, das ist eine Referenz, das ist eine Empfehlung. Jetzt könnte man sagen, halt, stopp, Gottes Wort. Was machst du mit Gottes Wort? Gottes Wort ist doch keine Empfehlung. Gottes Wort ist doch eine ganz klare, feste Sache. Du kannst doch nicht sagen, Empfehlung heißt so ungefähr für viele, die es hören, naja, musst du dich ja auch nicht dran halten. Ist ja eigentlich auch, naja, also ist irgendwie so ein bisschen, nee, Gottes Wort ist ganz klar und wahr und richtig und heilig und gut. Aber es begegnet mir und es hat schon immer, ist schon immer dem Volk Gottes so begegnet, wie eine, tu das, dann wirst du leben. Folge dem. Nimm das ernst, nimm es auf. Höre, glaube, vertraue, gehe den Weg, dann ist es gut. Es ist immer so gekommen. Es ist nie gekommen, so, ich bin jetzt der Herr, euer Gott und ich nehme euch jetzt unter meine Knute und ihr müsst jetzt machen, was ihr tut, was ich euch gesagt habe. Liebe mich von Herzen. Suche meine Nähe von Herzen. Ich meine es gut. Ich werde dein Leben erfüllen. Folge mir im Vertrauen. Ich werde dein Leben erfüllen. Verlass deine alte Spur. Ich werde dein Leben erfüllen. Das ist es. Das ist eine Referenz. Das ist eine Einladung, das ist eine Empfehlung. Gottes Wort. Nächste Folie. Das letzte Mal haben wir hier aus Epheser 4 diese Stelle, das war der letzte Vers, zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Kleiderwechsel. Weil Gott schon gehandelt hat. Gott hat sein Volk schon berufen. Gott hat uns berufen. Gott hat uns für würdig geachtet. Gott hat uns angenommen. Gott hat uns, die wir auf Jesus vertrauen, schon alles geschenkt und geliebt in Jesus, gegeben und in Jesus Christus und uns geliebt. So, gehen wir weiter. Jetzt kommt Epheser 4. Und ich gebe mal als eine, wir werden das jetzt Schritt für Schritt durchgehen, diesen Epheser 4. 25 bis 5,2 und ich gebe jetzt mal Faktoren, die man mal beachten kann, die beim Unprägen, also dieses Gott will mich prägen, die, das hat auch was mit diesem Buch von Koma zu tun, was hier so schön steht, die prägend sind. Ihr könnt mal auf die, wir gucken dann in die Verse nochmal rein und ich fasse das ein bisschen zusammen. Und zwar ist das erste Faktor, eine heilsame Wahrheit. Wenn Gott mir begegnet, spricht er eine Wahrheit in mein Leben und das ist oft auch eine Wahrheit über mein Leben. Das ist ein Teil nur dieser Wahrheit. Natürlich ist es seine Wahrheit, wer ist Gott, wie begegnet er mir, wer ist er selber. Aber an ganz viel an dieser Stelle, also denkt euch mal so Petrus, der berufen wird und so an, bei diesem Fischfang und dann sagt der Petrus in der Begegnung der Wahrheit von Jesus, dass Jesus wirklich alles kann und sieht und sein Leben versteht, da sagt er, Jesus, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Der erkennt eine Wahrheit. Jesus sagt nicht, Petrus, komm, sei nicht so ein Tiefstapler, hör mal auf von Sünde zu reden, das ist doch Schwachsinn. Nee. In der Gegenwart von Jesus erkennt der Petrus was. Heilsame Wahrheit, die ich annehmen muss. Wo stimmt was nicht? Wo will Jesus an meinem Leben arbeiten? Nächstes. Hilfreiche Praxis. Dann geht es darum, dass Jesus sagt, folge mir nach. Lebe jetzt anders. Du bist jetzt nicht mehr so ein Fischer, du bist jetzt ein Menschenfischer. Ja, ich bin jetzt beim anderen Beispiel, aber das ist auch in unserem Text hier von dem, den Paulus an die Epheser schreibt und wo er jetzt sehr praktisch in der Gemeinde was weitergibt. Er redet eine heilsame Wahrheit und er sagt eine hilfreiche Praxis. Die musst du einüben. Die Wahrheit muss ich annehmen. Die Praxis muss ich einüben. Nächstes. Eine unverzichtbare Gemeinschaft, die mich verbessern muss. Ich habe das extra so geschrieben. Eine unverzichtbare Gemeinschaft, die mich verbessern muss. Hier geht es jetzt nicht im Sinne verbessern von Perfektionismus, aber hier geht es um Verbesserung im Ich bin bedürftig, weil Dinge nicht gut sind. Und die Gemeinschaft, in die Gott mich stellt, die ist dazu da, dass ich an diesen Stellen etwas verändern kann. Weil ich es dann nur sehe oder nur verstehe und dafür ist Gemeinschaft da und ohne Gemeinschaft gibt es keine Nachfolge. Wer nachfolgen will und die Gemeinschaft flieht, folgt nicht nach, behaupte ich mal ganz platt. Man kann sehr verschiedentlich der Gemeinschaft fliehen. Nächstes. Heiliger Geist, der mich zu allem befähigen muss. So, und das sind so vier Faktoren, die hat Koma auch in seinem Buch. Wir kommen zum Schluss hin, falls wir da hinkommen. Gehen wir mal den Text durch. Also, der Geist Gottes muss das alles auch machen. Da fängt der Paulus so an und schreibt an die Epheser, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Finde ich echt total spannend. Natürlich, wir müssen jetzt immer fragen, das ist damals in die Antike und die Epheser und das waren ganz besondere Typen und so weiter und so fort. Und irgendwo waren die von Jesus berufen und da gab es Leute, die haben scheinbar mit der Wahrheit das nicht ernst genommen. Jetzt ist es so eine Sache. Ich sage jetzt mal so, ihr wisst genau, dass Lüge Gemeinschaft zerstört. Aber welchen Lügen folge ich vielleicht? Oder welchen Lügen gebe ich Raum vielleicht in meinem Leben? Oder welche Lüge praktiziere ich vielleicht? Lüge hat ja sehr viel damit zu tun, dass ich mich irgendwie verberge. Ich werde gar nicht sichtbar. Und meine Absicht wird gar nicht sichtbar. Ist ja auch nicht gut. Damit hat Lüge ja schon ein bisschen was zu tun. Und das macht Gemeinschaft kaputt. Guck mal erstmal ganz grob rein. Nächste. Das ist so ein. Ich habe jetzt so verschiedene Farben. Hellgrün war das jetzt. Jetzt kommt so ein bisschen dunkleres Grün, soll das sein. Das kann man gar nicht so richtig sehen für mich. Das ist jetzt ein anderer Sinnzusammenhang. Da steht jetzt so, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ich nehme jetzt den Vers 31 dazu, weil der vom Sinn dazu passt noch. Da steht dann nochmal drinne, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Hoi, 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 hoi. Ich sag jetzt mal so, da merken wir, übrigens, also ein Gedanke, wer zornig ist, ist verletzt. Wer zornig ist, leidet unter einer tiefen Verletzung, die in diesem Zorn an dieser Stelle genau ziemlich heftig rauskommt. Der kann sich gar nicht beherrschen, vielleicht. Also, dass man zornig werden kann, hat der Paulus hier nie geleugnet. Aber dass wir das dann, den dann den Lauf lassen und dass wir dann in diesen alten Verletzungen weiterleben, da hat er gesagt, nee, dazu seid ihr nicht da. Ganz vereinfacht gesprochen, jetzt mal, kommen wir wieder in die Reihenfolge, eigentlich kam nach, jetzt kommt der 28, nochmal so eine ganz komische Sache. Wer bisher für einen Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Stehlen, Diebstahl, ey, gibt's denn das unter uns? Ich merke immer bei diesen Versen, ich kann sagen, hat mit mir nichts zu tun. Beim Zorn bin ich voll dabei, bin ich sofort ertappt, schreien tue ich auch manchmal, ziemlich laut, ne? Kann ich? Bin ich voll dabei, bin ich ertappt. Diebstahl, sorry. Ihr nicht. Ich sag mal, wer stiehlt, könnte man vereinfacht sagen, sind Leute, die sich verweigern, eine Verantwortung für andere zu übernehmen und für sich. Die wollen das nicht. Die wollen nur für sich. Für andere bin ich nicht zu haben. Bin ich draußen. Das ist für mich. Ich nehme das für mich. Und ich will das für mich. Der Rest interessiert mich nicht. Ist auch Diebstahl. Sich entziehen ist auch ein Diebstahl. Wenn Gott dich irgendwo hinstellt in die Gemeinschaft und du dich entziehst, ist ein Diebstahl. Meine Interpretation. Wo bist du denn da verantwortlich? Wo lebst du die? Also, ich finde es interessant, diese Worte sind viel tiefer, als wir das denken. Wir könnten, Epheser, ach Mensch, hatten die Probleme, haben die noch geklaut, hatten die es nötig? Wir haben ja heute ja gar nichts mehr nötig. Wir haben ein dickes Bankkonto unter Umständen oder eine Versicherung oder was weiß ich und ein Haus oder sonst was. Wir haben das alles, wozu wollen wir noch klauen? Aber wir können Diebstähler, stehlende Menschen werden, weil wir Gott gar nicht vertrauen. Und er sagt hier, seh zu, dass du den anderen was gibst. Mach mal weiter. Jetzt geht's reden. Das ist ja nochmal das empfindlichste. Denn reden können wir alle und reden tun wir gerne. Und reden ist ganz schnell geschehen. Da brauche ich, ich rede zu viel, ich weiß. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich, ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Also nochmal, wir kommen gleich nochmal drauf. Lebe bedacht, habe ich dazu gesagt. Und nochmal das Letzte. Da bindet Paulus ja schon manches zusammen. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkt, hat er euch ein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürge dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Also hier kommt auch jetzt einfach so rein. In all dem, wenn du so leben willst, brauchst du Gottes Geist und Gottes Kraft. Das machst du nicht aus dir und deinem Willen und deinem. So, du brauchst das. So, lebe aus Gottes Kraft und ich weiß, wie viel ich nicht aus Gottes Kraft lebe, Leute. Wie viel ich einfach mache. Und dann irgendwann denke ich, hä? Wo hast du jetzt eigentlich mal gefragt, dass das, was du tust, für Gott ist? Wirklich, von Herzen. So, und dann bindet er jetzt noch zusammen, das gehen wir nur noch ganz schnell durch, seid vielmehr freundlich, barmherzig, vergebt einander, das ist so ein bisschen, sag ich mal, summarisch, zusammenfassend, resultativ, vergebt einander, wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Aber es gehört in diese praktische Seite rein. Also hat er vorher von ein paar praktische Dinge angesprochen, die Gemeinde in Ephesus betreffen, aber uns vielleicht auch. Und das ist jetzt eine Referenz. So ist es in der Gemeinde. Und wo bist du dabei? Und jetzt gucken wir noch den letzten an und da sagt Paulus nämlich auch eine Begründung und eine Grundlage, warum denn dieses Handeln anders ist. Und dann merkt ihr wieder, dass es wieder mit unserem Herzen zu tun hat. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hatte. So, und jetzt gehe ich auf eine Tabelle und fasse nochmal zusammen. Diese Farben, die da drin auftauchen, das ist jetzt der Reihe nach, oben ging es ums Lügen. Also ich verberge etwas, das ist die Wahrheit über mein Leben vielleicht. Hörst du die Referenz? Du verbirgst etwas, du verbirgst dich, du lügst. Du sollst aber wahr leben und reden. Du sollst wahr begegnen. Ich sage jetzt mal, wir sind immer schwache Menschen, wir merken manchmal, Dinge kriegen wir auch nicht so richtig hin und wir leiden vielleicht auch ein ganzes Stück darunter. Das ist alles so, es ist nicht alles mit Strategie und Böswilligkeit verbunden, aber da erkennen wir unsere Schwachheit, aber wir sagen, Herr Jesus, ja Mensch, oder nicht, Jesus, Herr, hilf mir. Und das ist der Teil der Wahrheit, das zweite ist das Teil der Übung, des Einübens und das letzte ist der Teil der Gemeinde und Gemeinschaft. Wo Wahrheit ist und wir Wahrheit leben, sind wir verbunden. Da sind wir verbunden. Wenn wir wahr miteinander umgehen und je mehr wir uns verbergen, umso weniger sind wir verbunden. Da können wir noch so viel Zinnober machen, noch so viel uns treffen, noch so viel Mittagessen oder sonst was. Wir sind überhaupt nicht verbunden, wenn wir nicht wahr sind. Miteinander lebend, redend, den anderen begegnend, offen füreinander. So, nächstes, da geht es nochmal dieser Zorn. Ich bin verletzt. Das ist Zorn. Ich bin verletzt. Du hast mich verletzt. Ich verzeihe dir das nicht. Die Politik hat mich verletzt. Ich verzeihe dir das nicht. Lebt versöhnungsbereit, sagt Paulus. Lebt versöhnungsbereit. Ist egal. Du kannst die Welt gar nicht ändern. Lebt versöhnungsbereit. Das ist das, was Jesus dir sagt. Das ist die Wahrheit, eine echte Wahrheit. Das ist eine Einübung, die wir einüben müssen. Wenn wir es nicht tun, passiert es auch nicht. Lebe versöhnungsbereit. Und was ist dann in der Gemeinde damit oder was macht die Gemeinde? Die Gemeinde wird handlungsfähig, wo Versöhnungsbereitschaft ist. Da kann sie wirken, da kann sie was schaffen. Da kann was passieren, wo Versöhnungsbereitschaft ist. Und das Nächste, ich behalte für mich, das ist der Dieb. Lebe bereit zur Verantwortung. Setze etwas für ein für andere. Gib etwas hin. Mach's genau anders. Und das ist aufbauend. Das hilft, das baut andere auf. Sei dazu bereit. Also Übungsfeld und das hinten passiert in der Gemeinde. Gemeinschaft ist dazu nötig. Und dann hatten wir diese Frage vom Reden. Ich behaupte mich. Ich setze mich durch. Meine Gedanken, meine Ideen. Ich rede über andere. Und setze mich durch, was ich über andere meine und denke und meine Urteile. Und ich behaupte mich damit. Es geht um mich. Und der andere dient, den ich runtermache, das dient dann mir, mich doch gut darzustellen. Ich behaupte mich. Das ist die Wahrheit. Sehe ich das? Lebe bedacht für andere. Lebe bedacht für andere. Hör auf, deinen eigenen Stiefel weiterzugehen. Und was passiert dann? Es passiert was Gnädiges in der Gemeinde, wenn das Reden aufhört. Es ist was Gnädiges, wenn wir bedacht im Reden werden. Es ist gnädig. Und das Nächste, da ist nochmal ganz unten der Heilige Geist, kann man jetzt ganz schlecht sehen. Ich mache es selbst, heißt da ganz am Anfang. Das ist mein Stil, ich mache es selbst. Ich mache das schon, ich weiß schon, wie es geht. Und das andere, lebe aus Gottes Kraft. Ja, nicht nur aus Gottes Kraft, damit ich das mache, was ich will, sondern lebe aus der Kraft Gottes, die in dir macht, was er will. Und was das Ergebnis ist, es passiert was Liebendes. Das war ganz zuletzt drin. So, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen schon Erklärung, das hat schon sehr viel mit Praxis zu tun, aber es ist eigentlich nur eine Referenz. Und wir haben gemerkt, Gott redet mit uns, wir brauchen Lehre, wir brauchen Übung, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen den Heiligen Geist. Und da komme ich jetzt gleich hin, also wir können mal nächste Folie machen, ich springe jetzt weiter, ich weiß, die Zeit geht dahin. Was davon geht mich an, was brauche ich, um weiterzukommen? Möge Gottes Geist dort reden. Jetzt ging es um die Alltagspraxis und jetzt machen wir irgendwie einen scheinbar anderen Schritt. Koma macht den jedenfalls. Nächste Folie, Schritte einüben. Nach einer Referenz kommt eine Theorie. Der bietet uns eine Theorie an. Nochmal inhalten, nachdenken, einen Zusammenhang sehen. Dazu ist eine Theorie. Und wir gucken uns mal, was ist Theorie? Theorie hat was mit Erkennen und Verstehen zu tun. Warum mache ich etwas und was ist wirksam oder hilfreich? Also nicht Schritt 1, 2, 3, ich nehme einfach Bastelbogen, ich weiß gar nicht, was ich da mache, aber ich mache das einfach, weil es da so steht. Ich habe aber gar nichts begriffen, warum ich das mache und wie das denn funktioniert und wirkt und was dafür nötig ist. Oder beim Tanzen, ich mache halt die blöden Schritte, aber es bleibt ewig steif. Es bleibt ewig steif wie so ein Aufziehmännchen. Ich habe nichts verstanden von dem, was da drin liegt vielleicht. Es hat mich und mein Herz nie berührt. Was denn nun? Theorie heißt, ich möchte mal reinblicken, verstehen. Ich möchte mal drauf gucken. Ich möchte mal gucken, wie möchte Gott mich denn umprägen? Wie denn? Wie könnte das denn gehen, dass ich verändert werde, aus meinen starren Dingen rauskomme? Warum mache ich etwas? Was ist wirksam oder hilfreich? Was hilft mir, Jesus ähnlicher zu werden? Das wäre so die Frage. Und da geht der Koma jetzt den Weg. Und jetzt zeige ich euch das Schema. In der Mitte, im Dreieck, ist der Heilige Geist wieder. Hier habt ihr wieder Lehre, Einüben, Gemeinschaft. Das war vorhin in dem Text drin. Und in der Mitte ist der Heilige Geist, der das alles verbindet. Der Heilige Geist, der uns lehrt, der uns hilft im Einüben und der uns in die Gemeinschaft stellt. Und das ist so ein aktiver Teil, da steht unten drunter aktiv, dann ist ein blauer Strich, da drunter ist passiv. Da unten gibt es auch noch Dinge und jetzt erkläre ich dieses Schema. Also wir sind ja auch der Zeit unterworfen. Dieser Prozess ist ein langwieriger Prozess, das hat was im Laufe der Zeit. Das geht nicht ad hoc, zack, zack, 1, 2, 3, Rezept, fertig. Geht es nicht. Gott geht mit uns einen Weg, wie mit Israel. Gott möchte mit dir einen Weg gehen. Wenn du sagst, jawohl, ich gehe diesen Weg, dann geht er mit dir diesen Weg. Also das ist so ein Passiv, das habe ich gar keinen Einfluss drauf auf diesen Zeitteil. Und dann ist da hinten noch das Thema Leiten. Das hat der Herr Koma auch entdeckt. Da hat er gedacht, okay, Gott führt mich ja nicht immer nur einfach in Perfektionen, in besser hinein. Gott führt mich auch in Situationen rein, die richtig schwierig sein können. Aber in diesen schwierigen Dingen geschieht etwas, wo ich lerne, Jesus ähnlicher zu werden. Das hat er da unten reingemacht. Ich muss das Leiden nicht suchen, ich muss das Leiden mir selber nicht machen. Man kann sich schon viel Leiden machen, aber nur durch Schuld und durch Sünde und durch Eigensinn, da kann man sich auch viel Leid machen. Aber hier geht es ja um ein anderes Leiden, wo Gott in mein Leben Dinge auch sein lässt, einordnet, die mich prägen können und sollen. So, und jetzt komme ich ganz schnell, weil ich merke schon, nochmal eine Tabelle. Lehre, da habe ich so ein schönes Zitat, da steht: Das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Aidan Wilson Tozer, dieses Zitat habe ich auch aus diesem Buch hier. So, finde ich einen sehr interessanten Satz. Lehre lehrt mich über Jesus. Lehre lehrt mich über Gott. Lehre lehrt mich die Wahrheit über ihn, nicht mein gemachtes Bild über ihn. Aber das wird mein Leben prägen. Diesen Blick auf Gott, diesen Blick auf Jesus, der mein Leben prägt, dafür bin ich auch ein Stück verantwortlich. Aktiv war das, unter dem Dreieck stand das aktiv. Ob ich lehre, ob ich mich in der Bibel lehre, ob ich gute Predigten höre, gute Bücher lese, ob ich mich guten Gedanken zuwende, ist mein Ding. Ist nicht Gottes Ding. Du kannst es auch bleiben lassen. Referenz, Empfehlung, tue es. Du kannst es auch bleiben lassen. Aber wenn du diese Lehre hast, dann wirst du einen Blick zu Jesus bekommen und wirst sagen, wie kostbar ist das? Wie toll ist das, mit Jesus zu leben? Wie gut ist das, bei Jesus zu sein? Wenn du diese Lehre hast, dann wird das wachsen in deinem Leben. Dann geht es ums Einüben. Da schreibt er durch immer, also das ist von vorher paraphrasiert, durch immer wiederholte Tätigkeit, uns die automatische Reaktion der Sünde in unserem Körper abzugewöhnen und sie durch die Eingebung des Geistes zu ersetzen. Klingt ein bisschen brut, also ist jetzt nicht der, aber im Sinne her ist es schon mal richtig. Ich bin ein Mensch, der Sünde tut. Ich bin ein Mensch, der in seinem Zorn versinkt. Ich kann in meinem Zorn versinken. Ich werde so bitter innerlich. Ich bin so ein Gegner gegen irgendwas, was mich getriggert hat. Und ich mache mein Leben unfähig, handeln zu können in der Liebe Jesu. Vergiss das. Ich muss das einüben, raus aus dieser Reaktion. Ich muss raus. Ich brauche Gemeinschaft mit Gottes Geist, dass er mich umformt. Ich brauche das. Dass er dort mich anspricht und sagt, hör mal, guck mal, siehst du, wie du so gerade lebst? Ich habe dich schon ein bisschen anders in meinem Plan. Ich wollte schon anders bei dir sein. Ich möchte schon mit meiner Liebe und Gottes Kraft in deinem Leben sein. Also ich brauche das. Ich muss das einüben. Also ich muss sagen, raus Jesus, raus. Tut mir leid, ich habe versagt. Ich stehe auf, ich gehe weiter, ich übe es. So, Gemeinschaft, nochmal, Also ein amerikanischer frommer Mann, den ich nicht kenne, Dr. Joseph E. Hellerman, auch ein Zitat aus diesem Buch. Langfristig zwischenmenschliche Beziehungen sind der Schmelztiegel für echten Fortschritt im christlichen Leben. Menschen, die bleiben in diesen Beziehungen, wachsen. Menschen, die gehen aus diesen Beziehungen, wachsen nicht. Starkes Wort, finde ich. Unsere Gemeinden kranken, dass Menschen heute ganz schnell gehen. Bleiben in der Entspannung, bleiben in dem, was eben sich nicht so auflöst. Es gibt keine Gemeinde, die einfach so perfekt ist, dass sie mir in jeder Hinsicht zu... Die gibt es gar nicht. Es gibt die perfekten Leute nicht in der Gemeinde. Die gibt es gar nicht. Aber Gott ordnet mich ein. Und wenn ich bereit bin zu sagen, Jesus, du hast mich hier hingestellt, ich möchte für dich hier sein. Jesus, gebrauche mich und forme mich. Dann wird was passieren. Ich bilde mir mal ein, manches zu sehen, wo Menschen in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, über Jahre geformt wurden, geprägt wurden. Manches ist auch manchmal stehen geblieben, aber es passiert das auch. Und das passiert, weil Gemeinde da ist, weil Gemeinschaft da ist, weil Gott uns hineinstellt. Nächste Folie, da geht es dann weiter. Nochmal der Heilige Geist, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Christusähnlichkeit ist ein Gnadengeschenk. Hier geht es erstmal einen Riegel verschieben. Wir machen nichts mit dem Heiligen Geist und wir manipulieren nicht den Heiligen Geist oder müssen den überzeugen, dass der erst bei uns was tun muss. Aber wir dürfen für ihn offen und müssen für ihn offen sein. Das ist schon richtig. Dass Gott in uns wirkt, müssen wir für offen sein und bereit sein zu sagen, Gott, handle in meinem Leben, ich will es. Aber ich manipuliere nicht den Geist Gottes. Das ist ein Gnadengeschenk. Wenn in meinem Leben etwas geschieht, dann schenkt Gott das als Gnade und nicht, weil ich mich so dermaßen reingestresst habe. Das finde ich auch wichtig. Da schreibt der John McComber, das ist die Abkürzung JMC, die ganz schwere Arbeit erledigt Gott. Es ist seine Kraft, allein seine Kraft, die unsere Seele da verändern, heilen, wiederherstellen und erneuern kann, wo sie am meisten beschädigt ist. Und ich finde das einen sehr wichtigen Satz, dass der Heilige Geist Dinge heilt, die beschädigt sind. Also mein Problem, Zorn, aufbrausen, mich festbeißen, verbiestert sein oder wie auch immer. Können wir sagen, Jesus, ich brauche deine heilsame Kraft, verändernde Kraft. Okay, jetzt kommt nochmal zum Lauf der Zeit ein einfacher Gedanke, das ist nichts Kompliziertes. Wir werden nicht über Nacht wie Jesus, sondern durch einen langen Gehorsam in dieselbe Richtung. John McComber. Da muss ich schon nachfragen, muss ich schon sagen, Jesus, ich brauche Veränderung. Ich habe mich gar nicht verändert. Ich bin auf der Strecke geblieben irgendwo. Ich bin müde geworden, ich bin nachlässig geworden. Ich habe all meine Fehler, die du mir gezeigt hast, die habe ich wegdiskutiert oder begründet, warum die eigentlich berechtigt sind. Aber ich bin nicht auf dein Reden der Wahrheit eingegangen. Ich habe dieses Üben nicht gesucht. Ich habe die Gemeinschaft, irgendwo habe ich mich rausgenommen. Und die Gemeinschaft mit deinem Geist auch ist schwach. Also es braucht eine lange Zeit. Das müssen wir auch realistisch sagen. Und ich kann nur sagen und bekennen, Mann, wie lange hat Gott mit mir Geduld? Wie lange hat er mit mir Geduld? Ich möchte diese Geduld auch mit anderen haben. Leid, das ist so ein magiger Satz von ihm. Die schwierigsten Momente in unserem Leben, die wir fürchten und um jeden Preis vermeiden wollen, sind unsere Schmelztiegel. Sie haben das größte Potenzial, unsere Seele in der Gestalt von Jesus umzuschmieden. Damit muss man mit sehr viel Weisheit umgehen, mit solchen Sätzen. Ne? Man kann den auch Leuten um die Ohren hauen, die gerade in ganz tiefen Schwierigkeiten und Depressionen stecken. Das ist natürlich dann auch überhaupt nicht hilfreich und sinnvoll und nicht gut. Aber mal aus einer Distanz heraus zu sehen, doch Probleme und Schwierigkeiten in meinem Leben bringen mich eventuell gerade erst dahin, dass ich Jesus und die Gemeinschaft mit ihm und seine Kraft suche und vertraue und lerne zu vertrauen und darin wachsen. Und das ist ein Teil davon. Und es geht nicht um diese Perfektion des Glaubens und dieses immer besser werden und so und irgendwie ich bin der Überflieger. Es geht nicht darum. Manchmal sind die tiefen Wege Gottes Wege in meinem Leben. So, Jetzt bin ich relativ am Ende. Ich hab jetzt so lange wie Reinhard Weber gepredigt. Und das bringt die PowerPoint auch zum Teil mit sich. Ich sage immer, PowerPoint, wer mit PowerPoint predigt, der kann nur lang predigen. Das ist also gut. Also, letzter Satz jetzt. Das ist so ein Zitat noch zum Abschluss. Ja, können wir Jesus ähnlicher werden? Also John McCormack natürlich voll der Meinung. Also ich denke auch. Da steht, wir können geheilt werden. Wir können frei werden von schädlichen Mustern, die Generationen zurückreichen. Wir können in Menschen verwandelt werden, die wirklich von Liebe, Freude und Frieden erfüllt sind. Unsere Seele kann erfüllt sein von der Glückseligkeit der Vereinigung mit Gott. Unser Leib kann ein Tempel sein. Unsere Wohnung, Wohnumfeld, heiliger Boden. Unsere Tage können zur Ewigkeit inmitten der Zeit werden. Unsere Momente zu Wundern. Alles zu seiner Zeit. Und ich würde noch bei ihm ansetzen. Alles nicht in Perfektion, aber doch. Aber doch, dass Gott an uns verändernd wirken will, möchte und muss. Das wäre Jüngerschaft. Das wäre Nachfolge. Ne? Gott verändert was. Das wäre, wo wir uns nach ausstrecken dürfen und sollen. So, jetzt sind wir an dieser Stelle Ende mit dem Predigtreihe des zweiten Abschnitts. Weiter geht es, handeln wie Jesus, aber erst im August. Das ist so der dritte Teil, das dritte Ziel, was John McCormack in seinem Buch verfolgt. Auch da wollen wir drauf eingehen. Kommt aber erst im August. Ihr dürft euch jetzt entspannen. Ja, gut, okay. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich bete jetzt. Lieber Herr Jesus, ich merke, dass man vieles sehr leicht sagt und auch sagen kann. Ich möchte dir aber auch glauben, dass du wirklich mit uns und an uns etwas tun kannst und dass du durch Worte, die uns in dein Licht stellen, auch Dinge tun willst und kannst. Und ich bitte dich auch, dass du es an meinem Leben tust, an meinen Schwachstellen und auch bei Brüdern und Schwestern hier. Bitte hilf uns, dass wir irgendwie etwas von dem mehr sehen dürfen, was du an uns getan hast. Na, nicht, weil wir die tollen Hechte sind und weil wir uns so, keine Ahnung, was einbilden drauf, sondern weil wir es erleben dürfen, weil du uns gnädig bist, aber auch, weil wir vielleicht viel mehr bereit sind, deinen Weg zu gehen. Amen.